ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Jessica Wiener. Ich grüße Sie. Der Krieg im Nahen Osten um den Iran weitet sich aus. Die USA und ihr Verbündeter griffen wieder Ziele im Iran an, vor allem in der Hauptstadt Teheran. Der Iran griff Ziele in Israel, Saudi-Arabien, Katar und Oman an. Und auch die Aktienmärkte reagieren, denn der Iran blockiert die für Öltanker wichtige Straße von Hormus. Wie reagiert die iranische Gemeinschaft in Berlin? RBB24-Reporter Stefan Oschwart hat sich umgehört.
Hallo, darf ich Sie was fragen?
Nee. Berlin-Charlottenburg. Der Ladenbesitzer will lieber nicht ins Mikrofon sprechen. Er verkauft Süßigkeiten, Datteln, Nüsse und andere persische Leckereien. Kundin Fatima hat eine große Packung Süßigkeiten gekauft. Sie will feiern, dass Ayatollah Khamenei tot ist, sagt sie.
Ich bin Afghanin und ich bin im Iran geboren und aufgewachsen. Und als eine Frau kann ich sagen, ich bin sehr, sehr bullisch, weil ich war 30 Jahre in Iran gelebt und das war eine krasse Situation für Frauen in der Uni und alles. Und deshalb, ich kaufe das von meinen Kollegen aufgrund dieser Nachricht.
Und was genau ist die gute Nachricht?
Das Diktator ist tot.
Ein junger Iraner antwortet erst bereitwillig, dann will er doch lieber seine Stimme nicht im Radio hören, sagt er. Deswegen geben wir seine Aussagen indirekt wieder. Auch er findet gut, dass Ali Khamenei tot ist. Das Ausschalten der Führungsriege im Iran könne der Beginn eines Regierungswechsels sein, sagt er. Aber den könne keine ausländische Macht herbeibomben. Die USA und Israel könnten nur den Weg für die Demonstranten im Iran selbst freimachen. Ähnlich sieht das auch Pouya Bahram, der zusammen mit Israelis eine Veranstaltung in Berlin organisiert hat. Den getöteten geistlichen Führer Ali Khamenei nennt er nur Satan.
Die Menschen im Iran seit 47 Jahren haben alle friedliche Wege für Regimewechsel geprüft. Sie haben nur ihre Stimme und leere Hände. Aber mit Hilfe von der Vereinigte Staaten und auch Israel wäre es möglich.
Beide Exil-Iraner setzen ihre Hoffnungen in den Schah-Sohn Reza Pahlavi. Er sei anders als der autokratische Vater, sagt der junge Mann. Eine Monarchie im Iran könne die verschiedenen Ethnien vereinen, glaubt er. Freiwillig die Macht abgeben werde das Mullah-Regime aber nicht, sondern eher um sich schlagen. Das bekämen jetzt schon die Nachbarstaaten zu spüren. Der junge Mann ist aber sicher, wenn das Regime im Iran fällt, dann hätte auch der Terror von Hisbollah, Hamas und Houthi sie ein Ende, weil Geld und Ausrüstung aus Teheran fehlten. Dass Exil-Iraner auch in Berlin Angst vor dem langen Arm des Mullah-Regimes haben, kann Pouya Bahrami aus eigener Erfahrung nachvollziehen. Weil er Kritik am Regime im Internet gepostet und Demonstrationen organisiert hat, habe der iranische Geheimdienst nicht nur ihn bedroht.
Dieser Geheimdienst im Iran hat meinen Bruder getötet und ich hatte auch Bedrohungen von Geheimdienst hier im Herz von Europa in Berlin bekommen.
Sagt Pouya Bahrami im Beitrag von Stefan Oschwart. Themenwechsel zu einem Dauerbrenner in Ostberlin. Es geht um das SEZ in Berlin-Friedrichshain, das frühere Sport- und Erholungszentrum. Das soll rund 650 Wohnungen einer Schule und einer Sporthalle weichen. Die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft WBM will die auf dem Grundstück an der Landsberger Allee bauen. Deswegen soll das SEZ abgerissen werden. Äußerst umstritten ist das Thema. Eigentlich hatte der Abriss heute, am Montag, beginnen sollen. Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg hat den Abriss aber vergangene Woche gestoppt, wegen Artenschutzes. Und wie geht das jetzt weiter? Darüber hat heute der Stadtentwicklungsausschuss des Abgeordnetenhauses diskutiert. RBB24-Landespolitikreporterin Pauline Pieper hat zugehört.
So viel Andrang gibt es selten bei einer Ausschusssitzung. Rund 50 Unterstützer der Initiative SEZ für alle drängten in den Ausschusssaal, nachdem sie bereits am Morgen vor dem Abgeordnetenhaus für den Erhalt des SEZ demonstriert hatten. Susanne Lorenz vertrat die Initiative in der Anhörung und appellierte an den Ausschuss.
Wir können es uns nicht leisten, ein derart massives Gebäude ohne eine ernsthafte Prüfung des Bestandserhalts und der Wirtschaftlichkeit aufzugeben. Neben tausenden Menschen, die unsere Petition unterzeichnen und an unseren Demos teilnehmen, spricht sich auch die Fachwelt für ein anderes Vorgehen aus.
Die Fachwelt war in der Person der Professorin für Baugeschichte an der Technischen Universität Berlin, Ursula Quatemba, anwesend. Sie verwies auf die wichtige symbolische Bedeutung des ehemaligen Sport- und Erholungszentrums, das zu DDR-Zeiten Millionen Besucher anzog.
Aus der Perspektive der Bau- und Architekturgeschichte sowie der Denkmalpflege würde ich aus diesen Gründen dringend appellieren, das SEZ nicht abzureißen.
Gemeinsam mit dem Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg stellte die SEZ-Initiative ein alternatives Konzept für das SEZ vor. Rund 500 Wohnungen sollen demnach in 4 Hochhäusern auf den unbebauten Flächen gebaut werden, das SEZ als Mehrzweckgebäude erhalten bleiben. Eine Schwimmhalle würde es aber aus Kostengründen auch nach diesem Vorschlag nicht geben, erläuterte Bezirksbürgermeisterin Clara Herrmann. Durch den vorläufigen Stopp des Abrisses habe der Senat nun Zeit gewonnen zu prüfen, wie das SEZ doch erhalten und genutzt werden könnte. Die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft WBM riet dringend von jeglicher Zwischennutzung ab.
Die gesamte Infrastruktur, die vorhanden ist, die ist absolut nicht mehr tragfähig und müsste erneuert werden. Und von daher haben wir dort auch den Strom abgestellt,
sagte Geschäftsführer Lars Dormeier. Man habe beim Bezirksamt Akteneinsicht wegen des Abrissstopps beantragt und wolle schnellstmöglich mit den Abrissarbeiten und dem anschließenden Wohnungsbau beginnen. Auch SPD-Bausenator Christian Gebler betonte, der Wohnungsbau müsse vorangetrieben werden.
Das ist tatsächlich auch an der einen oder anderen Stelle ein Konflikt mit anderen Dingen. Es ist aber einer, den man aushalten muss. Und wenn man es ehrlich meint, dass man sagt, wir müssen mehr Wohnungen bauen, und ich sage mal, die Schlange, die manchmal bei Wohnungsbesichtigung vor der Tür steht, ist mindestens genauso lang wie ihre Menschenkette am SEZ.
Nachdem neben Abgeordneten von Linken und Grünen auch Abgeordnete der Koalitionsfraktionen SPD und CDU dafür warben, zumindest einen Teilerhalt des SEZ noch einmal in Erwägung zu ziehen, sagte Gebler zu, sich den alternativen Vorschlag anzuschauen. Er machte der Initiative aber wenig Hoffnung, dass das SEZ tatsächlich erhalten bleiben könnte.
Das Tauziehen um das ehemalige Sport- und Erholungszentrum, das SEZ, geht also weiter. Pauline Pieper war das über die Ausschussanhörung zum SEZ im Berliner Abgeordnetenhaus. Und in Brandenburg beschäftigt uns mittlerweile seit einer Woche die Bürgermeisterwahl in Strausberg. Rund 30% der angeforderten Briefwahlunterlagen waren ja nicht wieder abgegeben worden. Landrat Gernot Schmidt von der SPD hatte deswegen die erste Runde der Wahl für ungültig erklärt. Ob er das durfte, ist noch offen. Der Gewinner der ersten Runde, der parteilose Patrick Hübner, hat den Landrat jetzt aufgefordert, seinen Bescheid zurückzuziehen. Sonst will er, also Hübner, dagegen klagen. Wie die anderen Kandidaten auf das Wahldebakel in Strausberg reagieren, hat rbb24-Reporter Philipp Gerstner herausgefunden.
Neben Patrick Hübner wäre auch die parteilose Annette Binder in die Stichwahl gezogen. Sie landete mit 21,5% auf dem zweiten Platz. Die Absage der Stichwahl habe sie eiskalt erwischt, sagt sie. Dennoch kann sie die Gründe des Landrats nachvollziehen. Um Stimmen betrogen fühlt sie sich aber nicht.
Was heißt betrogen? Nein, ich habe dieses Wahlergebnis positiv für mich zur Kenntnis genommen. Und jetzt ist ja klar, dass man wirklich schauen muss, was ist denn mit diesen 30% der nicht zurückgekommenen Briefwahlunterlagen passiert. Und was war denn da der Wählerwille? Und das jetzt zu mutmaßen und zu sagen, das ist egal, wir vollziehen das nicht nach. Ich glaube, da betrügt man vor allem die Strausberger und Strausbergerinnen. Und deswegen gehört das aufgeklärt und nochmal neu gewählt.
Als Einzelbewerberin ist es für sie ein finanzieller und persönlicher Kraftakt, einen weiteren Wahlkampf zu stemmen. Dennoch bleibe sie vorsichtig optimistisch. Der linken Kandidat Knut Sören Steinkopf geht da härter in die Kritik. Für ihn war die Wahlabsage ein großer Schock. Für die Strausberger sei das eine Zumutung, sagt er. Jetzt komme erneut viel Arbeit auf die Wahlhelfer zu. Dennoch ist er dankbar, dass die Wahlleiterin so aufmerksam und ehrlich war.
Ich hätte mir das auch gewünscht von allen anderen Beteiligten. Also wenn man mehrere Tage in seinen privaten Räumen Zugang zu sensiblen Briefwahlunterlagen hat und selber Kandidat ist, hätte ich die Erwartung, dass man merkt, dass es hier einen Interessenskonflikt geben kann. Ich glaube, da gibt es viele Beteiligte, die das hätten sehen können oder sehen müssen. Deswegen ist es auch richtig so, dass jetzt der Prozess unterbrochen wurde und man sich das alles nochmal genau anguckt. Weil die statistischen Ausreißer, die wir da haben, finde ich schon bemerkenswert und die bedürfen einer Erklärung.
Ob es Unstimmigkeiten in der Briefwahl gab, ermitteln nun die Staatsanwaltschaft und die Polizei. Deren Ergebnisse will der Viertplatzierte Steffen Schuster von der Wählergruppe Pro Strausberg erstmal abwarten. 1200 fehlende Stimmen könnten seiner Meinung nach aber einen Einfluss auf das Endergebnis haben. Viel problematischer ist für ihn aber der Schaden, der bereits entstanden ist.
Es wird schwer werden, den einen oder anderen zu überzeugen, überhaupt noch zur Wahl zu gehen, weil das, was ich von den Strausbergerinnen und Strausbergern wahrgenommen habe, ist neben einer großen Wut auch eine große Enttäuschung und ein großes Misstrauen in das Prozedere Wahl an sich. Und das ist, glaube ich, der größte Schaden, der auf jeden Fall schon mal entstanden ist, egal was am Ende Staatsanwalt und Polizei ermitteln.
Auch AfD-Kandidat Dennis Panser möchte wieder zur Wahl antreten. Für ein Interview hatte er aber keine Zeit.
Informationen von rbb24-Reporter Philipp Gerstner waren das.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Sibylle Seitz und Silja Sodke. Wer als Kind Windpocken hatte, trägt auch heute noch das Virus im Körper in sich. Es verschwindet nie vollständig, sondern kann Jahre oder sogar Jahrzehnte später wieder aktiv werden, als Gürtelrose, typischerweise im höheren Alter. Emilia Heinrich aus Geltow ist 26 Jahre alt. Die Studentin für Lehramt in Geschichte und Sport ist eigentlich eine untypische Patientin für Gürtelrose, jung, sportlich und fit. Und dennoch erwischte sie es heftig.
Ich hatte nach Silvester Rippenschmerzen bemerkt, dachte tatsächlich, dass das Muskelkater wäre und habe dann aber einige Tage später einen Ausschlag auf meinem Rücken festgestellt. War dann bei einer Ärztin in einer Bereitschaftspraxis. Und da wurde das als allergische Reaktion abgetan und mir Cortisoncreme verschrieben und ich nach Hause entlassen.
Doch die Cortisoncreme machte es nur noch schlimmer. Die Schmerzen wurden fast unerträglich.
Es hat sich angefühlt wirklich wie Feuer. Es hat gebrannt. Es hat extrem gejuckt. Also ich kannte tatsächlich so eine Schmerzen bis dahin nicht.
Emilia vermutet Uni-Stress als Auslöser. Bei den meisten jungen Menschen führen aber eher moderne Medikamente, etwa gegen Allergien oder Rheuma, zu einer Gürtelrose. Da diese immer mehr zum Einsatz kommen, steigen die Zahlen insgesamt, sagt der Potsdamer Infektologe Malte C. Kleinschmidt.
Weil wir Menschen zunehmend auch immunsuppressiv behandeln, also ihr Immunsystem hemmen, hat tatsächlich die Inzidenz der Reaktivierung des Windpockenvirus, die sogenannte Gürtelrose, insgesamt etwas zugenommen. Wir haben auch immer häufiger junge Menschen, die mit immunsystemhemmenden Substanzen behandelt werden, die dadurch ein erhöhtes Risiko haben, eine Gürtelrose zu entwickeln.
Verursacht wird die Gürtelrose durch das Varicella-Zoster-Virus aus der Gruppe der Herpesviren. Dieses verbleibt nach einer Windpockeninfektion lebenslang im Körper und setzt sich am Rückenmark an Nervenknoten fest. Wird das Immunsystem geschwächt, etwa durch Erkrankung, Medikamente oder Stress, können die Viren plötzlich wieder aktiv werden und Gürtelrose auslösen. Emilia Heinrich recherchierte damals selbst, nachdem der Bereitschaftsarzt offensichtlich falsch lag.
Ich habe ein Foto von meiner allergischen Reaktion bei ChatGPT hochgeladen und ChatGPT hat gesagt, dass das aussieht wie das Anfangsstadium von Gürtelrose.
Emilia Heinrichs Hausarzt bestätigte später die KI-Diagnose. Christoph C. Geilen, Professor und Facharzt für Dermatologie, zu den Risiken einer Gürtelrose.
Die normale Gürtelrose ist nicht gefährlich, im Sinne von Leib und Leben. Warum man sozusagen achtsam sein muss, ist, dass man verhindern soll, soweit es geht, dass eine Neuralgie entsteht. Also diese Schmerzsymptomatik während oder besonders nach der Gürtelrose. Hier können Schmerzsymptomatiken auftreten, die Patienten über Monate, teilweise Jahre belasten. Und das muss man versuchen, irgendwie zu verhindern, soweit es geht.
Gefährlich wird es vor allem, wenn Gesicht, Ohren oder Augen betroffen sind. Die Ständige Impfkommission empfiehlt eine Impfung gegen Gürtelrose ab 60 Jahren. Neu ist laut Infektologe Malte C. Kleinschmidt die Empfehlung für Menschen mit chronischen Erkrankungen bereits ab 18 Jahren.
Man kann sagen, dass in Deutschland von 100 Personen über das ganze Leben ca. 33 eine Gürtelrose entwickeln. Bei den Geimpften geht diese Zahl runter auf 3. Ja, es ist verdeutlicht also, wie effektiv dieser Impfstoff ist.
Abgesehen von der ersten Fehldiagnose wurde die Gürtelrose bei Emilia Heinrich zum Glück noch erkannt und behandelt. In Kürze wird davon nichts mehr zu sehen und zu merken sein.
Und so weiter Tag in Berlin und Brandenburg mit Jessica Wiener.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Kompakt, aktuell, vor Ort. Und wenn Sie gerade so in Podcast-Laune sind, dann machen Sie doch gleich weiter mit diesem Podcast. Mattei fragt. Ein Gast, eine These, jede Menge Fragen. Immer samstags mit einer neuen Folge. Zum Beispiel in der ARD-Audiothek.